Erlebt habe ich selbst noch nicht, nur in dem einen oder anderen Film vielleicht mal gesehen, wo eine U-Bahn durch einen U-Bahn-Tunnel rast und der Gegenspieler und der Held sind kurz davor, sich in dieser U-Bahn zu treffen, aufeinander zu treffen, und bevor aber der Held, ein Polizist oder ein Geheimagent oder sonst irgendwas, den Bösewicht schnappen kann, zieht der die Notbremse und steigt irgendwie aus dem Zug aus. Meistens klappt das ja irgendwie. Ausgebremst bei voller Fahrt. Ich weiß nicht, vielleicht hat das einer von euch schon mal erlebt, wo die Notbremse gezogen wurde. Ich fahre jetzt 9 Jahre mit der Bahn. Habe ich noch nie erlebt. Aber die gibt es auf jeden Fall und macht auch Sinn bei dem einen oder anderen Fall. Dieses Ausgebremstsein, diese Notbremsung, die hat ein Mann in der Bibel ebenso erlebt. Ein Mann, den die meisten wohl hier kennen. Jemand, der in die falsche Richtung unterwegs war, wo Jesus ihm schon auf den Fersen war, und dieser Mann, der heißt Saulus. Und in seinem Leben wurde die Notbremse gezogen, in seinem Leben wurde er ausgebremst von 100 in die falsche Richtung auf 0 in die ganz andere Richtung. Saulus ist für Jesus kein Hindernis gewesen, um diesen individuellen Heilsplan zu erfüllen. Saulus war eigenmächtig unterwegs, das werden wir gleich noch sehen, der hat die Christen verfolgt, aber er wurde bei voller Fahrt in seinem Treiben ausgebremst, und das können wir uns jetzt anschauen, wenn wir uns den Text mal anschauen in Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis 9. Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn, ging zu dem hohen Priester und erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, er sie gebunden nach Jerusalem führe. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach: Wer bist du, Herr? Er aber sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sahen. Saulus aber richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts. Und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er konnte 3 Tage nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Worte des lebendigen Gottes. Ich bete nochmal. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass wir hier zusammen sein dürfen. Danke dafür, dass du uns wirklich hier an diesem Morgen zusammengeführt hast und dass wir hören dürfen, was wir aus deinem Wort der Bibel entnehmen dürfen, Herr. Dass wir mit unserem Herzen hören dürfen, Herr, dafür kannst du sorgen, und darum bitten wir dich, Herr, dass du es wirklich tust, Herr. Dass du ganz tief in unser Herz hineinredest, dass da eine Veränderung von innen kommt für unser Leben, Herr, zu deiner Ehre. Amen. Diesen Text habe ich unter das Thema gestellt, kann Tobi uns mal zeigen: Die Begegnung mit Jesus verändert alles. Ja, Saulus ist Jesus begegnet, haben wir gehört, und diese Begegnung hat alles in seinem Leben verändert. Und dazu haben wir 3 Punkte heute. Erstens, der Plan des Saulus ohne Jesus, die ersten beiden Verse, wo er ohne Jesus unterwegs war und sogar noch Jesus verfolgt hat, beziehungsweise die Gemeinde. Dann zweitens, die Bekehrung des Saulus zu Jesus. Er ist umgekehrt zu Jesus hin. Und drittens, das Hören des Saulus auf Jesus. Die direkte Veränderung in seinem Leben wurde sichtbar, dass er direkt auf seinen neuen Herrn, wie er ihn nennt, gehört hat. Und wie wir am Beispiel von Saulus sehen können, verändert so eine Begegnung mit Jesus alles. Dabei ist nicht entscheidend, was äußerlich dabei geschieht. Ja, bei dem sind ja ganz interessante Dinge geschehen. Gehen wir gleich noch darauf ein, sondern es kommt immer auf das Herz an. Das ist das Entscheidende. wo die Begegnung mit Jesus etwas Wirkliches verändert. Wo ein Leben innerlich zerbricht und neu aufgebaut wird. Und in dem Fall sogar äußerlich erstmal zerbrochen ist. Und so beschreiben Apostelgeschichte 9, die Verse 1 bis insgesamt 18, 19 dann, die äußeren Umstände seiner Bekehrung. Was ist da passiert? Was ist danach passiert? Was hat er für einen Auftrag bekommen? Und in Philipper 3, das könnt ihr alle mal nachher in Ruhe lesen, Philipper 3, 1 bis 14, beschreibt er quasi, was innerlich in ihm geschehen ist. Ja, seine geistliche Bekehrung, also wie er das innerlich erlebt hat, wo er von einem, wie er sich selbst nannte, Selbstgerechten vor Gott, der dachte, er stände super da vor Gott, zu einem Gerechten wurde, aber in Jesus, weil Jesus alles getan hat, damit er super vor Gott dastehen kann. Nicht er selbst. Also es sind ganz interessante Parallele, einmal äußerlich, einmal innerlich. Und das ist Philipper 3, Verse 1 bis 14. Und interessant ist des Weiteren noch, einfach ein paar Informationen, dass Lukas diese Bekehrungsgeschichte des Saulus dreimal in der Apostelgeschichte erwähnt. Einmal hier und zweimal baut Paulus seine Bekehrungsgeschichte als Zeugnis in eine Rede ein. Einmal in Apostelgeschichte 22 und in Apostelgeschichte 26. Der Ablauf und der Inhalt dieser drei Beschreibungen stimmen in allem überein. Und Lukas hat aber alle drei Berichte aufgeschrieben. Ihm schien das wichtig zu sein, dass sie mit in die Apostelgeschichte kommen, und er hat sie unter unterschiedlichen Facetten wirklich und unterschiedlichen Umständen aufgenommen. Bei dem einen oder anderen Bericht werden wir gleich noch reinhören, erfahren wir noch weitere Informationen, die hier uns nicht beschrieben werden. Aber nun schauen wir uns erstmal an, was überhaupt vor seiner Bekehrung geschehen ist. Was ist passiert, bevor er zu Jesus gefunden hat? Vers 1, Saulus aber schnaubte immer noch Drohung und Mord gegen die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester. Und das ist der erste Punkt, der Plan des Saulus ohne Jesus. Ja, letzte Woche haben wir von einem Äthiopier gehört, der Jesus kennengelernt hat, der diesen rettenden Glauben gefunden hat, und Lukas macht deutlich, hey, das ist Freude, das ist toll. Aber lasst uns nicht vergessen, dass da immer noch Verfolgung gegenüber den Christen herrscht. Jesus führt seine Sache weiter, das ist klar. Aber es bleibt lebensgefährlich, ein Christ zu sein. Denn Saulus von Tarsus, wie wir gelesen haben, tritt nach der Steinigung des Stephanus wieder auf die Bildfläche und wirkte ein grausames Werk. Er verfolgte die Christen, und das schreibt dieses immer noch hier. Saulus schnaubte immer noch, bezogen auf damals, wo wir ihn bei den Umständen bei Stephanus kennengelernt haben. Er stand dabei, als Stephanus getötet wurde, ermordet wurde. Voller Zorn lesen wir, voller Wut, mit Mord, Gedanken und Absichten, er wollte sie umbringen. Und da hat er sich einen Plan gemacht, er ging zum hohen Priester und Vers 2, er erbat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen, damit, wenn er einige, die des Weges wären, fände, Männer wie auch Frauen, dass er sie gebunden nach Jerusalem führe. Das war sein Plan, ja? Er wollte so eine Art Bewilligung oder Vollmacht haben, die er mitnehmen konnte, wo drin steht, die darf ich gefangen nehmen und nach Jerusalem zurückführen. Er wollte die Christen aus dem Verkehr ziehen und Nachfolger Jesu suchen, verhaften, vielleicht letzten Endes auch töten lassen. Auf der einen Seite klingt das sehr grausam, und das war es auch gewesen. Aber auf der anderen Seite zeigt uns genau dieser Vers etwas, was schon seit Beginn der Apostelgeschichte immer wieder erwähnt wird. Das Evangelium breitet sich aus. Auf einmal finden wir die Erwähnung, dass da Christen anscheinend in Damaskus sind. Sonst würde Saulus nicht diesen langen Weg von 240 Kilometern auf sich nehmen. Ja, wir können das mal kurz auf der Karte sehen. Ich habe mal eine Karte hier mitgebracht. Jerusalem da unten und da oben ist Damaskus. Bis dahin ist das Evangelium schon gekommen. Wahrscheinlich darum, weil die Gemeinde ja verfolgt wurde. Und die Christen sind weggelaufen in die umliegenden Gebiete und anscheinend auch bis nach Damaskus. Und das ist das, was Jesus prophezeit hat in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Das Evangelium breitet sich aus. Die gute Nachricht von Jesus Christus breitet sich aus. Und nun sagt er hier, ja, wenn ich da welche finde, dann möchte ich sie gefangen nehmen. Männer und auch Frauen wird hier extra erwähnt, was wir in anderen Religionen nicht finden, diese besondere Erwähnung, die besondere Stellung der Frau. Aber interessant ist noch eins, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, was hier steht, wie er denn die Christen beschreibt. Ja? Er sagt hier, die des Weges wären. Guckt mich alle an, ich habe diesen Ausdruck in dem Sinne auch noch nicht gehört, aber wir kennen so einen ähnlichen Ausdruck. Kannst noch einmal klicken. Ein paar Stellen dazu, einfach in der Apostelgeschichte wird das nämlich öfters erwähnt. Wir sagen ja auch, er oder sie geht den Weg mit Jesus. Ja, hat man vielleicht schon mal gehört oder selber gesagt. Und so beschreibt Lukas das hier, die des Weges wären, die den Weg mit Jesus gehen. Luther übersetzt die Anhänger des neuen Weges. Weil Jesus selbst der Weg ist. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus. Das sagt uns Johannes 14, Vers 6. Und für Saulus war das aber ein Irrweg gewesen. Er dachte, nein, Jesus ist nicht auferstanden. Jesus kann gar nicht der Weg sein. Und darum war das in seinen Augen ein Irrweg und darum verfolgt er die Christen. Und das ist aber sein Plan ohne Jesus gewesen. Und so kann es bis heute sein oder ist es bis heute so, dass die Feinde Jesu oder die Feinde des Evangeliums die Christen aus dem Verkehr ziehen wollen. In vielen Ländern der Erde wirklich sehr drastisch, dramatisch bis hin zur Ermordung. Bei uns in Deutschland Diskriminierung, Benachteiligung. Ja, vielleicht bist du auch Teil eines bewussten oder unbewussten Plans von jemandem, der sagt, der ist Christ, ja. Kann ich ja mal schön drauf einhacken, kann ich ja mal schön benachteiligen. Ob das nun unbewusst oder bewusst ist. Aber nur, weil du den Weg mit Jesus gehst. Ich denke, heute ist es mal wieder an der Zeit, darüber nachzudenken, ob das so ist oder nicht in deinem Leben und in meinem Leben. Die Bibel sagt uns klipp und klar, dass Christen leiden werden, dass Verfolgung herrschen wird. Wissen die Menschen in deiner Umgebung, dass du des Weges bist? Dass du den Weg mit Jesus gehst? Denk mal drüber nach. Wissen die das, wo du täglich bist? Weil du mit ihnen darüber geredet hast, dass du glaubst, dass du in der Bibel liest, dass du sonntags in die Gemeinde gehst? Wissen sie es, weil du das auch lebst, authentisches Christsein lebst? Ein anderer Grund, warum es hier vielleicht nicht so schlimm ist, ist dieser immer intensiver werdende Toleranzgedanke. Ja, alles und jeder Glaube und jede Meinung muss toleriert werden. Und darum ist es zumindest hier in Deutschland oder eher in der westlichen Welt, ich sag mal, einfacher, damit da zu stehen mit seinem Glauben, weil gesagt wird, ja, du hast deinen Glauben, dann leb damit, ich habe meinen Glauben. Von der Bibel her ist das etwas, was eigentlich schlecht ist. Ja, weil die Bibel sagt, das ist die Wahrheit und um die Wahrheit gilt es zu ringen. Darum gilt es zu kämpfen, die gilt es zu vertreten, zu untermauern, weiterzugeben. Es gibt nur den einen überlieferten Glauben, so sagt uns Judas 3. Und dennoch ist es hier so, aufgrund dessen, weil alles toleriert wird oder immer mehr toleriert wird, dass die meisten Menschen in unserer Umgebung, das ist meine Erfahrung, den Glauben einfach stehen lassen, solange es sie nicht tangiert. Solange sie selbst damit nichts zu tun haben müssen, solange sie selbst nicht einen Jesus oder einen Gott anerkennen müssen, der über ihrem Leben steht, ist es für sie okay. Gerade Deutschland, hier die Situation, wenn Menschen uns da begegnen, in unserem Umfeld, dann haben wir so eine große Chance, offen darüber zu reden, Licht zu sein, Jesus wiederzuspiegeln durch unser Leben. Ja? Ich Ich habe eine Ermutigung mitgebracht. Könnt ihr euch auch mal notieren. Gott schaut nicht weg, sondern er weiß um alles, wenn wir das erleben. Dazu Habakuk 1, die ersten Verse, lest ihr euch einfach mal durch. Der Habakuk dachte das nämlich auch. Hier passiert etwas. Gott, wo bist du? Du siehst ja gar nichts, du hörst ja gar nichts, du rettest ja nicht. Und Gott sagt, nein, ich weiß um alles. Und ich habe schon einen Plan, wie es weitergehen soll. Das sind ganz interessante Verse, die da in einem Zwiegespräch zwischen Gott und Habakuk deutlich werden. Habakuk 1, Vers 1 und folgende. Und so lasst uns, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Menschen nicht nur tangieren, also einmal kurz streifen quasi, sondern sie wirklich immer wieder in ihrem Weg und ihren Gedanken durchkreuzen, sie herausfordern, sie einladen, ihnen eine Bibel geben und sie ermuntern, einfach mal zu lesen. Sie gehen verloren. Menschen, die Jesus nicht in ihrem Herzen haben, gehen verloren. So wie wir Jesus zum Überleben brauchen, brauchen diese Menschen Jesus zum Überleben. So wie Saulus von Tarsus verloren gehen würde durch seine eigene vermeintliche Gerechtigkeit, oder er wäre verloren gegangen, wenn er nicht Jesus kennengelernt hätte. Ohne Jesus, welcher der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, gibt es keinen Weg zum Vater in den Himmel. Das macht die Bibel an so vielen Stellen deutlich. Darum lasst uns diese Möglichkeiten nutzen, die wir haben. Lasst uns durch unser Reden und durch unser Schweigen Menschen zu Jesus führen. Durch unser Gehen, durch unser Stehen und durch unser Handeln und durch unser Nichthandeln, wenn es um Sünde geht. Dass wir Menschen zeigen, wir leben ein authentisches Christsein, weil Christus unser Retter und Herr ist. Und das sollen sie in unserem Leben sehen. Saulus hatte seinen Plan ohne Jesus gemacht. Aber das hinderte Jesus überhaupt nicht, einfach mal direkt in sein Leben zu sprechen. Und das lesen wir jetzt in den folgenden Versen, Verse 3 bis 4. Als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und das ist der zweite Punkt für uns, die Bekehrung des Saulus zu Jesus. Ja, kurz vor Damaskus wird hier gesagt, auf dieser ungefähr 240 Kilometer langen Strecke, hat ungefähr eine Woche gedauert, geschah es dann. Ein helles Licht umstrahlte Saulus. Klingt irgendwie außergewöhnlich, oder? Was ist das für ein Licht? Einfach mal ein paar Stellen für uns rausgesucht, auch in Apostelgeschichte 22, 26, die Parallelstellen dazu und auch 2. Mose 15 und 24, Vers 15 und Psalm 104. Also, Apostelgeschichte 22 und 26 geben uns noch weitere Informationen. Wo dieses Licht kam, war es um die Mittagszeit und es war heller als die Sonne. Ja, was mit der Sonne um Mittagszeit passiert, könnt ihr gerade auf meiner Nase sehen. Leider gestern ein bisschen zu viel und anscheinend zu unvorsichtig in der Sonne gewesen. Und hier wird beschrieben, dieses Licht war noch heller als die Sonne, noch heller als die Mittagssonne im fernen Osten. Nicht im Nahen Osten. So. Müssen wir uns mal überlegen. Und darum konnte es natürlich kein natürliches Himmelsgestirn sein, sondern es muss etwas Göttliches gewesen sein. Werden wir ja gleich noch sehen. Ich wollte nur kurz sagen, manche Bibelkritiker sagen an dieser Stelle, dass Saulus hier entweder einen Sonnenstich gehabt hat, dass es ein epileptischer Anfall war mit Halluzinationen, dass er einen völligen Zusammenbruch hatte. Sie versuchen, alle möglichen Erklärungen zu finden, nur um von der einen klaren und wahren Erklärung nicht Gebrauch machen zu müssen, dass ein Jesus auferstanden ist und lebendig ist und zu Saulus reden kann. Alle abstrusen Erklärungen werden gefunden und als Möglichkeiten angeführt, nur um nicht einen echten Herrn und einen echten Retter in dem Leben akzeptieren zu müssen. Unglaublich, was da angeführt wird. Wir nehmen die Bibel ernst, wir nehmen sie wahr Und dort steht oder da kommt raus in diesem Bericht, dass es ein göttliches Licht hat. Wir haben gerade von dem Licht auch in einem Lied gesungen. Glanz seiner Majestät auf den Stufen vor deinem Thron stehen wir in deinem Licht und singen Lieder. Für Saulus war dieses Licht etwas ganz Krasses, Erschreckendes, ja? Dass er letzten Endes auf die Erde fiel. Aber wenn wir durch Jesus reingewaschen sind, dann stehen wir vor ihm rein mit einer weißen Weste, ohne Schuld vor Gott und dürfen ihm Lieder singen, dürfen ihn anbeten, was wir gerade getan haben. Anbetung des großen Gottes. Und so sagt uns Psalm 104, Vers 2, eine der Stellen hier, dass Gott in Licht gehüllt ist. Dass dort, wo Gott ist, ein strahlendes Licht ist. 2. Mose 24. Ja? Und in den nächsten Versen sehen wir dann, dass hier das göttliche Licht ist, dass der auferstandene Jesus in seiner Herrlichkeit dem Saulus begegnet. Dieses Licht umstrahlte Saulus und hat ihn völlig umgehauen. Ja, er fiel auf die Erde und das war seine Reaktion. Voller Schrecken, voller Furcht fiel er auf die Erde und erlebte so diese Erscheinung der Herrlichkeit. Einfach für euch zum Notieren einige Stellen. Daniel 10, ab Vers 9. Hesekiel 1, 28, Offenbarung 1, 17 sind andere Menschen, also Daniel, Hesekiel und Johannes, die das erlebt haben, die die Herrlichkeit Gottes gesehen haben und so voll platt waren, auf die Erde gefallen sind. So herrlich, so rein ist dieses Licht. Und dann geschah noch etwas Krasseres. Saulus hörte auf einmal eine Stimme. Und er hörte nicht nur eine Stimme, sondern diese Stimme, die ruft auch noch seinen Namen. Ja? Soll ich vorstellen, ein Licht, ein weißes Licht am Himmel und da kommt auf einmal sein Name irgendwie, den er hört. Zweimal hört er seinen Namen aussprechen und es wird ihn gefragt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es muss ein Schrecken gewesen sein, denke ich. Ja, wir sehen, dass er die Christen ja verfolgte. Das haben wir gelesen in Apostelgeschichte 8, Abvers 1 und gerade auch in 9, Abvers 1. Aber nun passiert etwas. Ich denke, vielleicht hat er schon ein Stück kleine Ahnung gehabt, wie es nun weitergeht. Und er wird nun gefragt, was verfolgst du mich? Ja? Saulus greift nach den Christen, aber Jesus, der hier spricht, sagt ihm, du verfolgst mich. Du verfolgst mich selbst. Und das habe ich einfach auch mal ein paar Stellen dazu aufgeschrieben. Warum ist es so, dass wenn die Gemeinde verfolgt wird, dass Jesus selbst verfolgt wird? Weil es seine heilige Gemeinde ist. Es ist die Gemeinde Jesu, für die er sein Leben gegeben hat. Und, das steht in Epheser 5 und dazu noch Kolosser 1, 18, habe ich nicht aufgeschrieben, er ist das Haupt des Leibes. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er gehört dazu. Und darum ist die Verfolgung der Gemeinde die Verfolgung von Jesus selbst. Er sagt in Markus 3, 35, es sind alle meine Brüder und Schwestern, die meinen Willen tun. Alle, die ein neues Herz haben und gewillt sind, ihm zu folgen. Die Gemeinde ist seine Braut, für die er sein Leben hingegeben hat. Die Gemeinde ist das, was er heiraten wird, so wie es die Offenbarung beschreibt, im Himmel. Es wird die Hochzeit des Lammes und der Gemeinde geben. Sie gehören zusammen. Er hat für sie ihr Leben gegeben, wie ein Mann sein Leben für die Frau gibt, so wie es in Epheser 5 rauskommt. Die Liebe bis zum Ende. Und es ist Christus, der in den Herzen der Gläubigen wohnt. In Christus wohnt in denjenigen, die zur weltweiten Gemeinde Jesu Christi gehören. Diejenigen, die sein Wesen widerspiegeln. Und darum ist es Jesus, der selber verfolgt wird. Jesus wird selber verfolgt und ich denke, Saulus war völlig entsetzt bei dem, was er da gehört hat. Vielleicht mit dieser bösen Ahnung. Und er wollte ganz sicher gehen und spricht, wer bist du, Herr? Und er sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Herr Saulus war so ergriffen in diesem Moment. Er wusste, dass das kein Hirngespinst war. Er wusste, dass es echt war und dass jemand mächtiger war als er. Er nennt ihn Herrn. John MacArthur sagt in seinem Bible Commentary in Acts, sein schlimmster vorstellbarer Albtraum würde die Entdeckung sein, dass Jesus wirklich der Messias ist, dass die Christenheit echt ist und das Evangelium Gottes Wahrheit ist. Und genau gegen diesen Gott kämpft er. Das, so sagt er, wäre sein schlimmster Albtraum. Gegen den, den ich kämpfe, und das ist alles wahr. Ja, und darum fragt er, Herr. Er spricht hier griechisch Kyrios, Herr, ein Herr, der Macht ausübt, der über ihm steht, der Mächtiger ist, Herr. Vielleicht hat er so eine Ahnung, ja, was jetzt kommen wird. Und er fragt ihn, Herr, wer bist du? Und Jesus sagt selbst, dass er, der auferstanden ist, Jesus in seiner Herrlichkeit begegnet diesem Saulus auf der Straße nach Damaskus in seinem strahlenden Licht. Und so hat Saulus Jesus gesehen. Und das ist von großer Bedeutung. Warum ist das von Bedeutung? Weil Saulus sonst nie hätte Apostel sein können. Weil ein Apostel, das haben wir ganz am Anfang der Apostelgeschichte herausgefunden, ist ein Augenzeuge von Jesus gewesen. Was wir in Apostelgeschichte 1 bei der Nachberufung des Matthias als 12. Apostel gelesen haben. Und das bezeugt er auch an vielen anderen Stellen, auch im Korintherbrief. Ich habe ihn gesehen. Und darum darf ich seiner Berufung folgen und als Apostel sein Evangelium verkünden. Und so besteht auch diese Verknüpfung von Kapitel 7, wo wir von Stephanus gelesen haben, wo ja Paulus, Saulus dabei war, ja, der die Kleider derjenigen gehalten hat, die Stephanus gesteinigt haben, so haben wir gelesen. Damit war er auf jeden Fall irgendwie beteiligt an der Ermordung des Stephanus. Und so steht die Verbindung nach dahin. Stephanus sah Jesus auch in einem geöffneten Himmel. Er sah Jesus stehen zur Rechten Gottes. Und Saulus, der dabei war, ist nun der Nächste, von dem beschrieben wird, dass er Jesus so in seiner Herrlichkeit, in diesem Licht gesehen hat. Jesus wartete nicht nur auf Stephanus. Ja, so haben wir gelesen, sondern er kümmerte sich ebenso um Stephanus' Mörder. Er wartete ebenso auf Saulus. Das ist souveräne Gnade unseres Erlösers. Und so spricht Jesus zu ihm, ich bin. Und er mahnt zu ihm, er sagt ihm, hey, Saulus, erkenn das an, dass ich es bin. Erkenn das an, dass ich es bin, den du verfolgst. Dass ich es bin, den du glaubtest, dass ich tot sei. Ich lebe. Ich bin auferstanden und ich bin der, der ich gesagt habe, der ich bin. Der Retter der Welt. Und hier bekräftigt Jesus noch einmal, dass es Saulus ist, der ihn verfolgt hat. Und damit ist die ganze Schuld des Saulus nun offenbar. Er wurde hier von seiner Schuld überführt, dass er sich gegen Jesus gewendet hat. Und die Gegenwehr seines Herzens ist hier gebrochen. Er wurde heil durch seinen Glauben. Und das ist diese wunderbare Begegnung des Saulus, die er hier erleben darf. Der auferstandene Herr begegnet Saulus höchstpersönlich. Es war keine subjektive Vision oder irgendein Traum, sondern objektiv. Ja, wir sehen ja gleich noch die Umstehenden, die sehen da auch etwas. Die hören da auch etwas. Es ist die Erscheinung des verherrlichten und auferstandenen Jesus. Es ist so wunderbar. Und das ist nicht nur wichtig für Saulus gewesen, sondern für jeden Einzelnen hier, auch heute. Ja? Auch für dich ist es wichtig, dass Jesus lebt. Warum war Jesus auf dieser Erde? Er war wegen unserer Sünde hier. Ja, wir werden das ganz am Schluss noch lesen in einem Bericht des Paulus, warum er hier war. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um Sünder zu erretten. Und jeder Mensch, so sagt die Bibel, ist in seinem Inneren Sünder. Er gehorcht nicht oder er will nicht dem gehorchen, was Gott sagt. Er hat keine Lust auf das, was Gott möchte. Er hat Gott nicht in seinem Leben als Herrn. Und das ist, so sagt die Bibel, Sünde. Das ist Zielverfehlung. Damit kommen wir nicht in den Himmel. Und darum ist Jesus gekommen, weil wir nie dahin kommen würden. Jesus ist gekommen, um diese Schuld zu bezahlen. Und das hat er getan mit seinem Leben. Und deswegen ist es auch noch wichtig für jeden Einzelnen hier, das im Glauben anzunehmen. Jesus ist für meine Schuld gekommen. Durch ihn bekomme ich Schuld, Vergebung. Darum ist Jesus gekommen. Und er ist nicht tot geblieben, sondern ist auferstanden, damit auch jeder, der glaubt, auferstehen wird und das ewige Reich in den Himmel eingehen wird. Wunderbar. Wir machen weiter und jeder, der eine Schlachterbibel jetzt hat, der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Text bei sich gefunden. In der Schlachterbibel steht nämlich ein bisschen mehr drin. Da steht jetzt an dieser Stelle, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Ja, diese Aussage, die Jesus da getroffen hat, gegenüber Saulus, ist nicht einfach aus der Luft gegriffen, sondern die lesen wir wirklich dann auch in der dritten Beschreibung in Apostelgeschichte 26, dass Jesus das zu ihm gesagt hat. Und das bedeutet, dass es für Saulus jetzt ganz schwer wird, irgendwie gegen diesen Stock, diesen Stab, der für Vieh gebraucht wurde, um das Vieh zu treiben, rauskommen wird. Ja, dass er ausschlagen wird, sondern Jesus hält ihn nun in der Bahn und er wird nicht ausbrechen können. Jesus hat ihn gepackt und er weiß, oh ja, das ist notwendig. Ganz kurz, warum haben wir diesen Unterschied? Es gibt ungefähr 7000 ganz kleine Unterschiede im Neuen Testament gegenüber diesen verschiedenen Übersetzungen, Schlachter, Elberfelder, Luther. Je nach Übersetzung oder je nach grammatikalischem Verständnis kann das eine Wort auch das andere bedeuten. Es ist für Bibelübersetzer ziemlich hart, sowas wirklich durchgehend auch nachzuvollziehen und dann auch an den jeweiligen Stellen zu übersetzen. Aber diese Bedeutung, die wir haben oder was hier steht, finden wir auch, dass Jesus das wirklich gesagt hat. Warum gibt es diesen Unterschied? Die Schlachterübersetzung greift auf einen anderen Text zurück. Kann man gleich wieder vergessen, ist der Textus Receptus. Und zum Beispiel die Elberfelder Bibel, die greift auf ein griechisches Neues Testament zurück, wo alle möglichen Textschnipsel, die gefunden wurden, zusammengestellt worden sind. Und je nach Alter und je nach Häufigkeit und andere Kriterien dann versucht wurde, den Text zu rekonstruieren. Also es sind ganz andere Herangehensweisen. Und das eine ist Textkritik, ist nicht zu verwechseln mit Bibelkritik. Textkritik ist, dass man kritisch da rangeht und fragt, ja, das ist die ältere Quelle, von denen haben wir aber mehr. Was könnte jetzt hier das Richtige sein? Also es ist wirklich ganz harte Arbeit, die die Bibelübersetzer da machen. Bibelkritik ist die Kritik an der Bibel, das ist schlecht und das ist falsch. Darum gibt es einige Unterschiede, aber für uns bleibt, dass das Wort Gottes 100%ig für uns gilt und zuverlässig ist und in allen Heilsfragen, in allen Fragen, die deine und meine Rettung betreffen, 100% übereinstimmen. Und das ist das Allerentscheidendste. Weil diese Rettung entscheidet über die Ewigkeit in der Hölle oder im Himmel. Und so gibt es am Anfang von Vers 6 eben auch noch einen kleinen Vers in der Schlachterübersetzung, wo steht, da sprach er mit Zittern, also Saulus, und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm. Ja, auch diesen Einschub finden wir hier. Und logisch gesehen ist das ja auch ganz klar, dass Saulus das fragt, der jetzt verstanden hat, das ist Jesus, der Herr. Was soll ich jetzt tun? Ja, überlegen wir mal, das ist die erste Frage, die er stellt. Er ist mein Herr geworden, was kann ich für dich tun? Und das finden wir auch in Apostelgeschichte 22, Vers 10, also ist auch nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist so geschehen. Ja, Saulus hat verstanden, das ist nun alles wahr, wogegen ich vorher war, wogegen ich vor einigen Minuten noch dachte, dass es nicht real ist, dass Jesus nicht überlebt hat. Das ist wahr. Und er hat verstanden, das ist der Herr. Das ist mein Herr. Das ist mein Retter. Und darum fragt er, was kann ich für dich tun? Und da möchte ich kurz in unsere Gedanken einhaken. Als du Jesus kennengelernt hast, hast du ihn gefragt, was du für ihn tun sollst? Ich fand es letzte Woche so faszinierend, wie Jörg uns das gezeigt hat, diesen allgemeinen Ruf, den Philippus bekommen hat. Ja, steh auf, geh nach Süden auf den Weg. Ist ja erstmal nicht sehr spezifisch, aber dann dieser spezifische Auftrag. Jetzt erklär dem Mann aus Äthiopien Jesaja 53. Und Philippus gehorchte dem Wort des Herrn oder dem Geist, von dem er das Wort bekommen hat. Als Nachfolger Jesu haben wir diesen allgemeinen Aufruf bekommen. Durch die Bibel haben wir den Aufruf bekommen und wissen, was wir zu tun haben. Dem Herrn dienen, den Menschen in der Gemeinde dienen. Folgen wir diesem Ruf? Und dann lasst uns ihn fragen, Herr, was kann ich ganz konkret für dich tun? Was ist meine Aufgabe in deinem Reich? Was kann ich für dich tun? Jesus als Retter annehmen und nicht als Herrn? Haben wir gesehen bei Simon. Der hat Jesus, ja, fand er gut, den irgendwie so in sein Leben zu nehmen. Aber er ist nicht sein Herr geworden. Er war noch sein eigener Herr und er wollte selber Macht haben und über diese Kraft verfügen, haben wir vor 2 Wochen gesehen. Jesus als Retter annehmen und ihm nicht dienen? Jakobus 2 sagt uns ganz deutlich, ein Glaube, der nicht wirksam ist, der keine Werke vollbringt, ist ein toter Glaube. Jakobus 2, ab Vers 14. Glaube und daraus folgen Werke. Nicht Werke, die mich irgendwie zum Glauben führen oder zur Errettung oder zur Sündenvergebung führen. Gibt es nicht. Es geht nur der Glaube, der das vollbringt. Und daraus folgen die Werke, dass ich Jesus, meinem neuen Herrn und Retter, diene. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Saulus bekommt ganz klar gesagt, was er tun soll. Geh in die Stadt und es wird dir gesagt werden, was du dann tun sollst. Ja, also seinen ersten Auftrag bekommt er hier, geh erstmal in die Stadt und dann wirst du weitere Informationen bekommen. Die Bekehrung des Saulus zu Jesus. Und wenn man Saulus oder Paulus fragen würde, was das war, was dir da begegnet ist, wie das in seinem Leben zu verstehen ist, dann wird er einfach nur antworten, souveräne Gnade. Das ist einfach souveräne Gnade. Er hat nicht darum gebeten, dass Jesus in sein Leben kommt, er hat nicht darüber verfügt, sondern von Jesus souverän gewirkte Gnade. Ein Geschenk, was er diesen Saulus und auch uns gemacht hat. Am Ende werden wir noch ein Stück aus dem 1. Timotheusbrief lesen, wo Paulus das wunderbar zusammenfasst, was er vorher war, was er erlebt hat und wonach sein Leben jetzt strebt. Und diese Gnade, die er erlebt hat, die vollzieht sich durch. Ja? Ist ja nicht das erste Mal, dass er irgendwie von Jesus hört. Er hat ja bestimmt vorher schon von Jesus gehört. Er hat Wunder und Zeichen von Jesus vielleicht in Geschichten gehört. Er hat die Apostel gehört oder von ihnen gehört, was sie gepredigt haben und wie sie auch Zeichen und Wunder getan haben. Und nicht zuletzt war er live dabei, wie Stephanus geredet hat und wie er gestorben ist. Und wie er ganz zum Schluss gebetet hat, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Ja, wie groß muss diese Liebe sein, die Stephanus hat, durch Jesus. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Es ist nur mein Leben, ich sterbe für dich, Jesus. Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Rette sie. Das ist sein Herzensanliegen gewesen, das des Stephanus. Und das hat Saulus gehört. Es war kurz vor seinem Tod. Er stand dabei. Und in diesem Moment, wo wir jetzt sind, bis dahin, hat Gott seine Gnade immer wieder gezeigt, dass er das schon hören konnte. Und jetzt hat es ihm vollgepackt. Jetzt wurde er gebeugt, innerlich zerbrochen und ein neues Leben ist entstanden. Zu dieser Gnade war Antwort nötig. Die haben wir gesehen. Diese Antwort war: Ja, Herr, ich mache das. Du bist mein neuer Herr, du bist mein Retter. Was kann ich jetzt für dich tun? Das ist ein Zeichen, ein Indiz dafür, dass er ein verändertes Herzen hat. Verändertes Herzen hat. Hast du das auch erlebt? In deinem Leben? Wenn du zurückdenkst an da, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Und wo du dann vielleicht noch weiter zurückgeblickt hast und gesehen hast, hey, Jesus hat mich in seiner Gnade schon vorher an dieser und an jeder Stelle gepackt. Durch einen Menschen, durch eine E-Mail, durch eine andere Botschaft, durch eine innerliche Unruhe. Danke ihm dafür, lobe ihn dafür, dass er dich nicht aufgegeben hat. Dass er dich immer wieder angestoßen hat, bis zu dem Punkt, wo du erkannt hast, ich bin schuldig vor dir, ich brauche dich. Vergib mir meine Schuld. Und deine Begegnung, ich weiß es nicht, war vielleicht nicht so spektakulär wie die des Paulus. Ja, man spricht ja von diesem Damaskus-Erlebnis. Aber wie anfangs schon gesagt, es ist völlig egal, darauf kommt es gar nicht an. Kein herrliches Licht, kein ausgesprochener Name, keine Reise nach Damaskus zählt. Es zählt nur dein Herz. Ob du es echt meinst, ob dein Herz berührt wird und ob du es echt meinst, diesen Glauben an Jesus Christus. Und eine letzte Sache noch, die wir aus diesen paar Versen noch mitnehmen können. Menschen, die heute von Jesus hören, sehen ebenfalls ein Licht. Wir können mal aufschlagen, Matthäus 5, Vers 14 bis 16. Es ist ein Teil aus der Bergpredigt, wo Jesus denjenigen sagt, die ihm nachfolgen: Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Kannst du uns nochmal weiter drücken? Ich hab's nochmal. Ach, hast du schon. Okay. Ihr seid das Licht der Welt. Genau. Ihr seid das Licht der Welt. Dieses Bild kann man wunderbar übertragen. Ja, darum spricht Jesus ja so wunderbar in diesem Bild. Ihr seid das Licht der Welt. Wer ist das wahre Licht der Welt? Das sagt Jesus von sich. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Er ist also das wahre Licht, das durch diejenigen leuchtet, die ihn als Retter und Herrn angenommen haben. Er leuchtet durch seine Kinder. Das kann man sich wunderbar vorstellen als die Sonne und der Mond. Der Mond strahlt, aber er leuchtet nicht selbst. Er hat keine eigene Kraft zu leuchten. Aber die Sonne strahlt, sie leuchtet aus sich heraus, strahlt den Mond an. Und darum sehen wir den Mond. Das ist das bekannte Geheimnis dahinter, warum der Mond sichtbar ist. Und so sollen Christen leuchten, dass Jesus durch sie durchstrahlt und anderen Menschen in deiner und in meiner Umgebung zeigen, Jesus ist es. Jesus ist es, den du brauchst. Und wenn wir uns noch Gedanken machen um dieses Licht, ja, Licht braucht Sauerstoff. Ja, ihr denkt jetzt alle vielleicht an so ein Licht, wo das geschrieben wurde, gab es noch nicht so ein Licht, da gab es Feuer. Und Feuer braucht Sauerstoff. Wir brauchen Sauerstoff. Wenn wir als Nachfolger Jesu das Licht der Welt sind, brauchen wir Sauerstoff. Wir brauchen die Versorgung von ihm, indem wir sein Wort studieren, indem wir mit ihm diese Beziehung pflegen, indem wir auch Gemeinschaft haben mit anderen Christen, wo wir ermutigt und ermahnt und korrigiert werden, damit unser Licht leuchtet. Wir brauchen die ganz enge Verbindung zu Jesus. Licht, wo brauchen wir Licht? Wir brauchen Licht, wo? In der Dunkelheit. Dafür haben wir Licht, damit wir sehen in der Dunkelheit. geben wir den Menschen in unserer Umgebung, in dieser Welt, in dieser dunklen Welt, Orientierung. Zeigen wir ihnen, leuchten wir ihnen den Licht, mit unserem Licht, den Weg zum Leben. Wir, die wir des Weges sind, um in diesem Ausdruck zu bleiben, ja, den Lukas hier gebraucht, die des Weges sind. Licht an die Biologen, Licht bringt Leben. Die Pflanzen, ohne Licht wird das alles nicht funktionieren. Weisen wir durch unser Leben auf das Leben hin, was wirklich Leben ist, weisen wir durch unser Leben, was Jesus widerspiegelt, was Jesus zeigt, hin, dass andere Menschen auch diesen Jesus brauchen. Unser Licht sollen die Menschen sehen. Das heißt, ein offenes, transparentes, echtes Christsein-Leben in Wort, vor allem in Werk, sollen wir gelesen, dass wir Christus, der in uns ist, widerspiegeln durch unser Leben, durch unser Wesen. Dass Menschen sehen in deiner und in meiner Umgebung, dass es einer, der mit Jesus lebt. Wow. Und fragend werden und suchend werden, das will ich auch. Das zu diesen Versen. Wir gehen nun in den Endspurt über, die letzten drei Verse ganz kurz. Vers 7. Die Männer aber, die mit ihm des Weges zogen, standen sprachlos, da sie wohl die Stimme hörten, aber niemanden sehen. Und das ist der dritte Punkt für uns, das Hören des Saulus auf Jesus. Ja, wir sehen direkt die Reaktion. Da ist etwas in seinem Herzen geschehen, dass er so reagiert. Aber hier die Reaktion erstmal der anderen. Sie waren sprachlos. Sie waren erstaunt. Sie hörten die Stimme, können aber nicht sehen. Lass uns noch eins weitermachen. Ich habe es mal so notiert, hören oder nicht hören. Wenn wir jetzt die Zeit hätten, würden wir uns diese drei Berichte ganz ausführlich mal anschauen. Und in Apostelgeschichte 22 steht nämlich, die bei mir waren, sahen zwar das Licht, sagt Saulus, Paulus, aber die Stimme dessen, der mit mir redete, hörten sie nicht. Ja, also es eigentlich genau andersrum, scheint erstmal ein dicker Widerspruch zu sein. Ich würde das gerne ganz ausführlich mit euch gucken, aber die Zeit fehlt leider. Und hier reiben sich natürlich Bibelkritiker die Hände. Die sagten, ja, da steht so, ist ja ein völliger Widerspruch. Und so eine Stelle oder diese beiden Stellen zeigen, warum es sinnvoll ist, nicht nur oberflächlich sich mit der Bibel zu beschäftigen, sondern tief einzutauchen in die Texte, zu hinterfragen, nachzuforschen, was bedeutet das, und ganz erstaunliche Entdeckungen zu machen. Ja, es ist ganz einfach aufzuklären. Da Jesus nur zu Paulus redete, und das sagt er an mehreren Stellen, verstand nur er die Aussagen des Herrn. Er hörte genau die Worte, die für ihn bestimmt waren. Seine Begleiter hörten, so sagt es ein Ausleger, das Geräusch oder vielleicht auch die hebräische Stimme, wie gesagt wird, verstanden aber die Worte nicht. Also kann man davon ausgehen, dass die Begleiter die Stimme zwar vernahmen, wie wir es hier sehen, aber sie nicht verstanden haben, weil die Worte für Paulus waren, für Saulus waren. Ja, ähnlich Johannes 12, 29, die einen hörten Rauschen, die anderen sagten, ja, das hat jemand anders geredet. Dieses Phänomen gibt es. Auch in Daniel 10 hatte ich, glaube ich, die Stelle auch. Daniel 10, Vers 7, auch etwas Ähnliches. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns mit seinem Wort wirklich intensiv beschäftigen. Nicht lesen und denken, ja, verstehe ich eh nicht und höre ich mal auf. Nein, sondern lass uns da eintauchen. Wenn wir Fragen haben, dann lass uns diese Fragen hier besprechen. Wir haben die Fragenbox, schmeißt auch solche Fragen da rein, dass wir sie hier besprechen. Und lass uns weiter persönlich eintauchen in sein Wort, in die Bibel. Forschen, Schätze heben, Entdeckungen machen. Ja, wir singen dieses Lied mit den Kindern. Ich bin ein Bibelentdecker. Geheimnissen auf der Spur. Ich bin ein Bibelentdecker. Ja, lass uns das wirklich sein. Und so können wir mit solchen Ungereimtheiten gut umgehen. Vers 8. Jetzt kommen wir dazu, was mit Saulus geschieht. Saulus richtete sich von der Erde auf. Als sich aber seine Augen öffneten, sah er nichts, und sie leiteten ihn bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und hier begegnet uns ein ganz neuer Saulus. Ja? Was soll ich tun, Herr? Steh auf und geh. Und hier sehen wir, er richtete sich auf und wollte gehen. Er hörte direkt auf den Befehl seines neuen Herrn. Und auch das nächste wollte er machen, er wollte gehen, merkte dann aber, oha, das klappt nicht. Ich weiß gar nicht, wohin ich gehen soll, weil er, wie es hier steht, nichts gesehen hat. Er war blind. Ja, das Licht hat ihn blind gemacht. Letzten Endes, so geht es dann aus den nächsten Versen, die wir dann wahrscheinlich nächste Woche hören werden. Vielleicht in 2 Wochen. Okay, in 2 Wochen. Geht daraus hervor, dass es auch im Plan Jesu drin war. Dass er 3 Tage hatte, um sich zurückzuziehen. Aber auch, dass ein gewisser Ananias vorbereitet wurde, um Saulus zu begegnen. Und darum nahmen die verwirrten Begleiter ihn an die Hand, führten ihn dahin, wo er hingehen sollte. Und er war dann 3 Tage da, Vers 9, konnte nichts sehen und aß nichts und trank nichts. 3 Tage lang war er blind. Er aß nichts, trank nichts. Jesus gewährte ihm vielleicht hier eine Zeit zum Nachdenken. Er wird ganz bestimmt darüber nachgedacht haben, das verarbeitet haben, überlegt haben, was wird nun weiter geschehen. Äußerlich ein bisschen kaputt, ihm ging es mies, aber innerlich neu geworden. Von Neuem geboren. Jesus in sein Herz aufgenommen, ein neues Leben. Und so werden wir dann die nächsten Verse, wenn wir sie betrachten, sehen, wie sein neuer Herr schon vorgesorgt hat. Wunderbar. Gehorchen wir unserem Herrn Saulus direkt. Okay, Herr, mach ich. Er hat sich ganz in die Abhängigkeit hineinbegeben, beziehungsweise war durch seine Augenblindheit nun abhängig von diesem Herrn. Nicht alles ist wunderbar, nicht alles ist schön. Manchmal ist es anstrengend, Jesus nachzufolgen, keine Frage. Aber sich ganz in die Abhängigkeit von Jesus hineinzubegeben, sich ihm ganz hinzugeben. Zu sagen, ja Herr, hier bin ich, was möchtest du, dass ich tue und das auch umsetze. Das ist so wunderbar und da liegt Segen drauf. Warum ist das so gut? Weil ich damit ein Bruchstück dessen ihm zurückgeben kann, der sein ganzes Leben für mich gegeben hat. Er hat sein ganzes Leben für mich gegeben und aus tiefer Liebe und aus Dankbarkeit, auch aus Gehorsam, darf ich ihm ein Stück dessen zurückgeben, was er mir gegeben hat. Dass ich seinen Weg gehe und so beschreibt es Epheser 2, Vers 10, wir sind sein Gebilde in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das sollen wir tun. Und darum, lasst uns wirklich echte Bibelentdecker sein, wo wir uns intensiver weiter mit seinem Wort beschäftigen, eintauchen, verstehen und umsetzen. Ihm gehorchen, was er uns zu sagen hat. Und so haben wir heute gesehen, Saulus ist Jesus begegnet und auf einmal hat sich alles verändert. Sein ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt, in voller Fahrt die Notbremse gezogen, völlig umgekehrt in die andere Richtung. Und so haben wir zusammenfassend die Begegnung mit Jesus, die alles verändert. Zunächst haben wir gesehen diesen Plan, der noch ohne Jesus war, wo er voll ausgebremst wurde, wo er sich bekehrt hatte hin zu Jesus, wo er von Schuld überführt wurde und gemerkt hat, ich brauche diesen Retter, ich brauche ihn, diesen Herrn. Und dann war es logisch folgerichtig, dass er sich ganz unter seinem Herrn stellt und gesagt hat, Herr, was kann ich für dich tun? Und noch einmal, alles, was Paulus hinterher gesagt hat, in manchen Briefen, wenn wir ihn interviewen könnten, was er gesagt hätte, souveräne Gnade. So ein Erlebnis, so ein zu sich ziehen hin zu Jesus, das ist nichts anderes als ein Geschenk, als Gnade. Er, der schlimmste Verfolger, der erste Sünder ist, wir werden es gleich noch lesen. Diese Verse, die wir im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1 jetzt noch gemeinsam lesen, sollen als Abschluss dienen, wo Paulus das so wunderbar zusammenfasst, was er erlebt hat, wie er vorher war und wie Jesus ihn geändert hat. Und das kann Jesus, das kann er auch noch heute. Er kann noch heute dein Herz so verändern und zu sich ziehen. Und so schreibt er im 1. Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 bis 17. Ich Danke, Christus Jesus, unserem Herrn, der mir Kraft verliehen hat, dass er mich treu erachtet und in seinen Dienst gestellt hat, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und Gewalttäter war. Aber mir ist Barmherzigkeit zuteil geworden, weil ich es unwissend im Unglauben getan hatte. Aber überströmend war die Gnade unseres Herrn mit Glauben und Liebe, die in Christus Jesus sind. Und das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von welchem ich der Erste bin. Und darum ist mir Barmherzigkeit zuteil geworden, damit Jesus Christus an mir, dem Ersten, die ganze Langmut beweise zum Vorbild für die, welche an ihm glauben werden, zum ewigen Leben. Dem König der Zeitalter aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.